In unserer fortlaufenden Betrachtung des Propheten Jesaja kommen wir bereits zu Kapitel 56, Vers 9. Wir haben also noch letztes Mal bis Vers 8 behandeln können. Da geht es im Zusammenhang um das tausendjährige Friedensreich, wenn der Messias hier herrscht und Israel als Volk alle Verheißungen erfüllt bekommt aus dem Alten Testament. Und da möchte ich nochmals lesen aus Jesaja 56, Vers 4. Denn so spricht der Herr, den Verschnittenen, welche meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich gefallen habe und festhalten an meinem Bund, ihnen will ich in meinem Haus und in meinen Mauern einen Platz geben und einen Namen, besser als Söhne und Töchter. Und einen ewigen Namen werde ich ihnen geben, und der nicht ausgerottet werden soll. Und dann noch Vers 7. Die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen und sie erfreuen in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Es spricht der Herr, der Ewige, der die Vertriebenen Israels sammelt. Zu ihm, zu seinen Gesammelten, werde ich noch mehr hinzusammeln. Hier geht es also um das tausendjährige Reich, dem vorausgegangen sein wird, dass die Juden weltweit wieder zurückgekehrt sind ins Land. Und da haben wir von dem Tempel gelesen, Vers 5, mein Haus, und Vers 7 wird gesprochen vom Tempelberg, mein heiliger Berg. Und im gleichen Vers, sie erfreuen in meinem Bethaus, denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Hier wird über den dritten Tempel gesprochen. Es gibt so viele Stellen im Alten Testament und auch im Neuen, die sprechen davon, dass in Jerusalem wieder ein dritter Tempel gebaut werden wird. Und dieser Tempel wird zwar durch den Antichristen, den kommenden falschen Messias, entweiht werden, so dass man dann etwa 3,5 Jahre lang nicht mehr opfern kann, aber dann kommt der Herr Jesus zurück und er wird diesen Tempel wieder weihen und ihn bauen. Steht in Zacharia 6. Er wird den Tempel bauen. Das heißt, der Herr Jesus wird dann diesen dritten Tempel, wie er in der Zukunft wieder aufgebaut wird und heute vorbereitet wird, den wird er ausbauen nach den Plänen von Hesekiel 40 bis 48. Diesen Plan kann man nur zum Teil umsetzen. Und darum sagen die orthodoxen Juden heute, wir setzen um, wenn wir die Gelegenheit haben, den Tempel zu bauen, was wir von Hesekiel verstanden haben. Und man gibt auch zu, man hat nicht alles verstanden. Und man kann zum Beispiel den dritten Vorhof gar noch nicht realisieren. Denn das wäre ein Vorhof von 1,5 auf 1,5 Kilometer. Da müsste man die Täler rund um den Tempelberg aufschütten. Das geht nicht. Aber die Bibel sagt in Zacharia 14, in der großen Drangsal, unmittelbar vor dem Kommen des Herrn Jesus in Macht und Herrlichkeit, werden so katastrophale geologische Prozesse stattfinden, dass gewisse Gebiete in Israel werden abgesenkt werden und der Tempelberg wird aufgefaltet werden. Und dadurch wird die Topologie von Jerusalem sich ändern und dadurch entsteht dann auch die Plattform, sodass man den Hesekiel-Tempel voll umsetzen kann. Aber das ist immer noch der dritte Tempel, weil einen neuen Tempel zählt man immer ab der Zerstörung des vorangegangenen. Und der dritte Tempel, der noch vor der Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit gebaut wird, dieser Tempel wird nicht zerstört werden. Er wird entweiht werden. Und darum ist der Hesekiel-Tempel immer noch der dritte Tempel, aber einfach in seiner erweiterten Form, so wie der Herr Jesus Christus ihn bauen wird. Und da haben wir gesehen, das wird ein Tempel sein, auch für die heidnischen Völker. Denn Offenbarung 7 macht ja klar, dass eine unzählbare Schar aus allen Völkern, Stämmen und Sprachen in der Zeit der großen Drangsal, nach der Entrückung der Gemeinde, zum Glauben kommen wird. Das sind alles Leute, die bis zur Entrückung hin das Evangelium noch nie gehört haben. Es ist so ermutigend zu wissen, dass wir machen ja, was wir können oder sollten es machen. Und wir können aber nicht alle erreichen. Und der Herr Jesus sagt ja auch, bis zu seinem Kommen werden alle Nationen erreicht werden. Er sagt nicht alle Stämme, alle Nationen. Das ist bis heute geschehen. Aber es gibt trotzdem noch so viele Menschen in dieser Welt, die haben das Evangelium noch nie gehört. Und solche können sich dann noch bekehren und die werden ins tausendjährige Reich kommen. Das ist die unzählbare Schar von Offenbarung 7. Und von denen sagt Gott hier, selbst die Verschnittenen müssen nicht denken, wir sind ausgeschlossen vom Tempel, sondern Gott will ihnen einen Platz geben in seinem Haus. Und darum wird der Hesekiel-Tempel so riesig. Das ist eines der größten Gebäude, das je gebaut wurde in der Weltgeschichte. Ich habe das mal ausgerechnet. Die Fläche des Hesekiel-Tempels ist 2.480.625 Quadratmeter. Und der Tempelplatz zur Zeit Jesu war ja gigantisch, doppelt so groß wie der Salomo-Tempel. Das waren 144.000 Quadratmeter. 144.000, aber das wird 2.480.000 Quadratmeter sein. Also ein Mehrfaches von dem, was früher schon gigantisch war. Und da hätte man alle berühmten Kathedralen von England unterbringen können und hätten noch Raum übrig gehabt. Aber wieso wird dieser Vorhof so groß? Weil eben die Völker der ganzen Welt werden immer wieder zum Tempel nach Jerusalem kommen, wenn Jesus Christus in Jerusalem als König regiert. Und da braucht es Platz. Und da wird auch wieder geopfert, sehen wir in Vers 7. Und ich werde sie erfreuen in meinem Hause, in meinem Bethause. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen wohlgefällig sein auf meinem Altar. Opfer werden wieder kommen, aber das wird allen klar sein. Das ist nur eine Erinnerung an das eine wahre Opfer, das Sünden wegnimmt. Das eine Opfer von Hebräer 10. Nicht wahr? Heute haben wir das Abendmahl. Und der Apostel Paulus erklärt in 1. Korinther 11, ihr verkündigt den Tod des Herrn, bis er kommt. Das Abendmahl hat seine Bedeutung bis zur Entrückung der Gemeinde. Und dann wird man nicht mehr Abendmahl feiern. Und dann kommt eben die Zeit des dritten Tempels. Und da wird man wissen, diese Opfer weisen hin auf das wahre eine Opfer des Messias, wie das in Jesaja 53 beschrieben wird, dass der Messias wie ein Opferlamm für die Sünden sterben wird. Und das Interessante ist Folgendes, ich habe das so genau ausgemessen, der Golgatha-Felsen, da wo Jesus Christus gekreuzigt wurde, der wird genau schön in den dritten Vorhof hineinfallen, im Hesekiel-Tempel. Und da werden alle Nationen, die kommen, werden wissen, da ist das eine wahre Opfer geschehen auf dem Golgatha-Felsen, das Sünde wegnimmt. Aber diese Opfer sind einfach symbolisch, eine Erinnerung, ein Gedächtnis. Da werden Sie sagen können, so wie früher in der Zeit der Gemeinde, von Pfingsten bis zur Entrückung, da war das Abendmahl keine Wiederholung des Opfers, sondern ein Gedächtnismahl. Und so sind diese Opfer ein Gedächtnis. Und wir haben gesehen, die werden auch den Sabbat halten. Vers 4. Denn so spricht der Herr den Verschnittenen, welche meine Sabbate halten und das erwählen, woran ich gefallen habe. Und festhalten an meinem Bund. Also, Israel hatte das Sabbatgebot bekommen beim Bund am Sinai. Nicht die anderen Völker. Nur Israel hat das als Gebot bekommen. Und dann im Neuen Testament kommt die Gemeinde. Und die Gemeinde hat nie ein Sabbatgebot bekommen, weil sie eben nicht unter dem Bund vom Sinai steht. Und darum erklärt der Apostel Paulus in Kolosser 2, Vers 16, niemand verurteile euch im Blick auf Neumond, Sabbate und so weiter. Niemand kann die Gemeinde verurteilen, weil sie nicht das Neumondfest feiert. Denn das wurde gefordert vom Bund vom Sinai. Und auch die Sabbate und so weiter, die wurden gefordert. Aber von der Gemeinde nicht. Und darum kann man die Gemeinde nicht verurteilen, wenn sie nicht an Neumond, das Neumondfest feiern. Und wenn sie nicht am siebten Tag der Woche den Sabbat feiern. Das ist für Israel gewesen. Nicht wahr? Diejenigen, die sagen, heute müsste man den Sabbat halten, den muss man sagen, und wann hast du das letzte Mal ein Neumondfest gehalten? Ja, da muss man konsequent sein. Dann muss man nämlich den ganzen Bund vom Sinai halten. Alle Gebote und nicht nur gewisse herausnehmen. Aber für die Gemeinde hat Gott ganz klar gesagt, da gibt es kein Sabbatgebot. Und wenn Israel ins tausendjährige Reich eingehen wird, der gläubige Überrest, dann wird Gott mit ihnen einen neuen Bund schließen, sagt Jeremia 31, 31. Und da steht ganz klar, ich werde einen Bund schließen mit dem Haus Israel und mit dem Haus Juda. Das Haus Israel, das sind die 10 Stämme, das Haus Juda sind die 2 Stämme. Das heißt, mit dem 12-stämmigen Volk Israel wird ein Bund, ein neuer Bund geschlossen werden. Und für Israel wird auch im tausendjährigen Reich wieder ein Sabbatgebot bestehen. Und auch für all die Völker, die dann nach Jerusalem kommen werden. Aber diese Völker, diese Gläubigen, diese unzählbare Schar aus Offenbarung 7, das sind Gläubige aus der Zeit nach der Zeit der Gemeinde, nach der Entrückung. Und da gilt eine andere Hausordnung. Und darum darf man auch Jesaja 56 nicht missbrauchen und zeigen, eigentlich sollte die Gemeinde den Sabbat halten. Nein, das bezieht sich auf das tausendjährige Reich. Und da wird es auch einen Tempel geben in Jerusalem und es wird auch Opfer geben, die vorgeschrieben sein werden. Und jetzt kommen wir zu Vers 9. Es geht um die falschen Propheten, die schon zur Zeit von Jesaja ein Problem waren. Und auch danach. Und falsche Propheten sind ein Problem bis heute. Denn der Herr sagt ja, gerade in der Endzeit werden viele falsche Propheten kommen. Matthäus 24. Und werden viele verführen. Was lesen wir über die falschen Propheten? Kommt her, um zu fressen alle ihr Tiere des Feldes, alle ihr Tiere im Wald. Seine Wächter sind blind, sind alle ohne Erkenntnis. Sie alle sind stumme Hunde, die nicht bellen können. Sie träumen, liegen da, lieben den Schlummer. Und die Hunde sind gefräßig, kennen keine Sättigung. Und das sind Hirten. Sie haben kein Verständnis. Sie alle wenden sich auf ihren eigenen Weg, an jeder von ihnen, allen seinem Vorteil nach. Kommt her, jetzt werden sie zitiert, kommt her, ich will Wein holen und lass uns starkes Getränk saufen. Und der morgende Tag soll wie dieser sein, herrlich über alle Maßen. Die Propheten werden hier verglichen mit Wächtern auf den Stadtmauern. Die Wächter auf der Stadtmauer, die sollten die Übersicht haben und sollten Gefahren für das Volk Gottes sehen, die von weit her herannahen, bevor die meisten in der Stadt etwas davon ahnen. Und hier wird gesagt, diese Wächter, diese Propheten sind blind, ohne Erkenntnis. Das heißt, sie haben keinen Durchblick, um die wirklichen Probleme und Gefahren für das Volk Gottes zu sehen. Sie sagen Frieden, Frieden, ja? So steht es auch in Jeremia. Und da ist doch kein Friede, sagt Jeremia. Und sie sind wie stumme Hunde, die nicht bellen. Ja, das ist etwas Schlimmes. von einem Hund, von einem Wachhund erwartet man, dass er Alarm gibt, wenn Gefahr droht. Aber es gibt Hunde, die sind einfach ruhig, auch wenn der Dieb kommt und eindringt. Und so sind diese Propheten, die geben nicht an, dann, wenn sie angeben sollten, Alarm schlagen sollten. Und wir sehen, sie haben kein Verständnis für Gottes Gedanken. Sie gehen ihren eigenen Weg und das Geld. Das Geld. Ein jeder von ihnen allen seinem Vorteil nach. Und das ist so ein Kontrast zu dem, wie eben Hesekiel als Wahrprophet Gottes eingesetzt wurde. Man lese Hesekiel 3, Vers 17 und die Verse dort herum. Da wird klar, ein Wahrprophet ist ein Wächter, eben der die Gefahren der Zeit sieht. Und das ist auch so ein Gegensatz zu den Leuten aus 1. Chroniker 12, 32. Können wir das kurz aufschlagen? Da wird die Armee von David beschrieben. Und David ist ein Hinweis auf Jesus Christus. Und eine Gruppe in dieser Armee, die Kinder Issachar, werden so beschrieben. Und von den Kindern Issachar, Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten, um zu wissen, was Israel tun musste. Ihre Häupter 200 und alle ihre Brüder folgten ihrem Befehl. Die alte Elberfelder hat hier eine gute Fußnote bei Männer, welche Einsicht hatten in die Zeiten. Das heißt, ein richtiges Urteil in der Erwägung der Zeitverhältnisse. Diese Soldaten waren also ganz besonders stark darin, zu erkennen, was sind die speziellen Gefahren des Volkes Gottes in dieser Zeit. Und dann, ganz praktisch, und sie wussten, was jetzt Israel tun muss. Und so ist es eben wichtig, dass es immer im Volk Gottes solche gibt, die einen Wächterdienst tun, die die Gefahren sehen und auch gerade die Gefahren einer bestimmten Zeitepoche. Wir haben heute andere Gefahren, als das Volk Gottes im 19. Jahrhundert hatte oder im 18. Jahrhundert. Und so muss man sehen, welche sind die speziellen Gefahren heute, um zu wissen, wie das Volk Gottes handeln soll. Dann gehen wir weiter zu Kapitel 57, Vers 1. Der Gerechte kommt um und niemand nimmt es zu Herzen. Und die Frommen werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachtet. Dass der Gerechte vor dem Unglück hinweggerafft wird. Er geht ein zum Frieden, sie ruhen auf ihren Lagerstätten, ein jeder, der in Geradheit gewandelt hat. Hier wird gesprochen über die Verfolgung der Gerechten inmitten der Abgefallenen. Das hat eine Bedeutung zur Zeit von Jesaja, als der Zustand des Volkes Gottes schlecht war. Aber das hat eine Bedeutung für alle Zeiten und bis hin in die Endzeit. Und da geht es letztlich um die endzeitliche Verfolgung des Überrestes in der Zeit des Antichristen. Nicht wahr? Nach der Entrückung der Gemeinde wird in Israel eine Erweckung stattfinden. Das haben wir wiederholt, gerade in Jesaja gefunden. Dieser Überrest, der umkehren wird. Jesaja 10, Vers 22. Und der Antichrist, der kommende falsche Prophet, der die Herrschaft in Israel übernehmen wird und die Masse in Israel verführen wird und darüber hinaus einen weltweiten Einfluss haben wird, dieser Antichrist wird diese bekehrten Juden in Israel verfolgen, den Überrest verfolgen. Und das ist dieser Gerechte. Der Gerechte kommt um und niemand nimmt es zu Herzen. Und die Frommen werden hinweggerafft, ohne dass jemand es beachte. Es gibt viele Psalmen, die prophetisch genau von dieser Zeit sprechen und von dieser Verfolgung des Überrestes. Ich schlage mal auf, Psalm 10. Da hört man die Stimme dieses Überrestes. Zuerst sind das ja 144.000, die sich bekehren werden. Offenbarung 7. Und dieser Überrest sagt im Psalm 10, Vers 1, warum, Herr, stehst du fern, verbirgst dich in Zeiten der Drangsal? In seinem Hochmut verfolgt der Gesetzlose hitzig den Elenden. Sie werden erhascht, werden in den Anschlägen, die sie ersonnen haben. Denn der Gesetzlose rühmt sich des Gelüstes seiner Seele und er segnet den Habsüchtigen. Er verachtet den Herrn. Der Gesetzlose spricht nach seinem Hochmut. Er wird nicht nachforschen. Alle seine Gedanken sind, es ist kein Gott. Der Gesetzlose ist ja in 2. Thessalonicher 2 ein Titel für den Antichristen. Und da sehen wir, in Zeiten der Not ruft der Überrest, warum, Herr, greifst du nicht ein? Es wird noch dauern, bis der Herr dann wirklich kommt. Und da wird der Überrest schwer geprüft werden. Und das Thema wird auch weitergeführt in Psalm 11. Und da lese ich in Vers 3 bzw. 4. Wenn die Grundpfeiler umgerissen werden, was tut dann der Gerechte? Also wenn alle Grundwahrheiten der Bibel aufgegeben und verworfen werden, was tut dann der Gerechte? Und dann in Psalm 12 steht schließlich in Vers 6 bzw. 5, je nach Bibelausgabe, wegen der gewalttätigen Behandlung der Elenden, wegen des Seufzens der Armen will ich nun aufstehen, spricht der Herr. Ich will in Sicherheit stellen den, der danach schmachtet. Gott wird aufstehen von seinem Thron und eingreifen. Das heißt, der Mensch Jesus Christus, der heute zu Rechten Gottes im Himmel thront, wird aufstehen und als der Menschensohn auf den Wolken des Himmels kommen. Und seine Füße werden dann auf dem Ölberg stehen. Und er wird eingreifen und diesen Überrest befreien. Aber eben davor ist diese große Not von Jesaja 57, der Gerechte kommt um und niemand nimmt es zu Herzen. In den weiteren Versen, 3 bis 13, wird das abgefallene Israel beschrieben. Und dieser Abschnitt hat eine Bedeutung für die Zeit von Jesaja, aber auch durch die späteren Zeiten bis in die Endzeit. Und ihr nahet hierher, Kinder der Zauberin, Same des Ehebrechers und der Hure. Über wen machet ihr euch lustig? Über wen sperret ihr das Maul auf und streckt die Zunge heraus? Seid ihr nicht Kinder des Abfalls? Ein Same der Lüge, die ihr für die Götzen entbrannt unter jedem grünen Baum, die ihr Kinder in den Tälern schlachtet, unter den Klüften der Felsen. An den glatten Steinen des Talbaches war dein Teil. Sie waren dein Los. Auch gossest du ihnen Trankopfer aus, opfertest ihnen Speisopfer. Sollte ich mich darüber trösten? Auf einem hohen und erhabenen Berg schlugest du dein Lager auf und stiegest du dort hinauf, um Schlachtopfer zu opfern. Und hinter die Tür und den Pfosten setztest du dein Gedächtnis. Denn von mir abgewendet decktest du auf und bestiegest, machtest breit dein Lager und du bedingtest dir Lohn von ihnen aus. Du liebtest ihr Beilager, schautest ihre Blöße. Und du zogest mit Öl zu dem König und machtest viel deiner wohlriechenden Salben. Und du sandtest deine Boten in die Ferne und erniedrigtest dich bis zum Scheol, bis zum Totenreich. Durch die Weite deines Weges bist du müde geworden, doch du sprachest nicht, es ist umsonst. Du gewannest neue Kraft, darum bist du nicht erschlafft. Und vor wem hast du dich gescheut und gefürchtet, dass du gelogen hast und meiner nicht gedachtest, es nicht zu Herzen nahmst, habe ich nicht geschwiegen, und zwar seit langer Zeit. Und mich fürchtest du nicht, Ich werde deine Gerechtigkeit kundtun und deine Machwerke, sie werden dir nichts nützen, wenn du schreist. Mögen dich deine Götzenhaufen erretten, aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie hinwegnehmen. Wer aber zu mir seine Zuflucht nimmt, wird das Land ererben und meinen heiligen Berg besitzen. Und man wird sagen, machet Bahn, bereitet einen Weg, hebet aus dem Wege meines Volkes jeden Anstoß hinweg. Also hier wird der gottlose Teil Israels gekennzeichnet durch Okkultismus, Kinder der Zauberin, nicht wahr? Vers 3. Okkultismus, Ehebruch, überhaupt Unzucht. Dann weiter Verachtung und Verspottung anderer. Also die Verszählung ist hier auf dem Skript etwas falsch. Also statt 1 sollte 3 heißen und 2 sollte 4 sein. Verachtung und Spott anderer, wird sogar gesprochen von der Zunge rausstrecken. Abfall von Gott und seinem Wort. Und dann sehen wir in weiteren Versen Lüge, Götzendienst und sogar rituelle Unzucht wird da beschrieben. So wie sie in Verbindung mit dem Baalskult in Israel geübt wurde. Und dann vermischt mit religiösem Formalismus und auch Selbsterniedrigung. Dass der Mensch sich selber durch die Sünde erniedrigt. Und dann ist doch gerade im Zusammenhang mit dieser Unzucht die Aussage aktuell. Dort heißt es in Vers 8, du liebtest ihr Beilager, schautest ihre Blöße. Das ist also nicht nur die aktiv ausgeübte Unzucht, außereheliche Geschlechtsverkehr, sondern hier wird auch genannt, schaut die Blöße anschauen. Und wenn ihr denkt an das ganze Problem der Pornografie, wo jemand behaupten kann, ja, aber ich mache das nicht in Tat, ich schaue das nur an. Aber wir sehen ganz klar, wie Gott das verurteilt. Gott hat nach dem Sündenfall den Menschen bekleidet. Sie waren zwar schon bekleidet, nicht wahr? Adam und Eva hatten Feigenblätter genommen und hatten sich notdürftig bedeckt. Also so ein Lendenschurz für Mann und Frau und für die Frau natürlich auch den Oberkörper. Aber ein Bikini reicht nicht. Darum hat Gott ihnen, dann der Ausdruck heißt, lange Kleider aus Fell gemacht. Es war zu wenig bedeckt. Und da sehen wir, Gott will nicht die Entblößung. Der einzige Ort, wo Entblößung nach Gottes Gedanke ist, das ist der Bereich, der intime Bereich der Ehe. Dort ist es gewollt. Nicht einmal in der Familie. Wir sehen ja, wie das ein Problem war bei der Familie Noah, dass Ham die Blöße seines Vaters angeschaut hat. Und wir sehen dann auch, wie Sem, der das nicht tun wollte, sondern die Blöße seines Vaters zugedeckt hat, und zwar so, dass er nichts gesehen hat, dadurch kam er unter den Segen Gottes. Und das zeigt uns, dass eben auch diese Distanz in der Familie nötig ist. Und das ist auch mit ein Schutz vor Übergriffen in der Familie. Man spricht ja heute in der Gesellschaft so oft von diesen Übergriffen in der Familie. Aber man muss sich nicht wundern, wenn man eben in dem Sinn freizügig ist in der Familie, dann ist das, erhöht das die Gefahr. Und hier wird das also richtig herausgestrichen, in einem Zug eben die Unzucht auf dem Beilager und dann schautest ihre Blöße. Und dann Vers 10, da sagt Gott, du bist müde geworden auf dem falschen Weg. Man kann wirklich in der Sünde leben, einen falschen Weg gehen und am Anfang hat man gedacht, das bringt irgendwie Freude ins Leben. Und dann kommt die Zeit der Ermüdung, wo man merkt, es bringt ja gar nichts. Man sieht die Auswirkungen des Lebensstils. Aber schrecklich ist hier, sagt Gott, du bist müde geworden. Aber du bist nicht zu dem Punkt dann gekommen, wo du sagst, Vers 10, es ist umsonst. Die Konsequenzen werden nicht gezogen. Und das ist auch so aktuell, wenn man denkt, die 68er, die Linken in der Studentenrevolte und so weiter in den 68er Jahren, die haben den Leuten gesagt, schaut, jetzt hören wir auf mit der christlichen Moral. Das hat uns nur eingeschränkt. Wir konnten gar nicht richtig leben. Aber jetzt können wir leben. Und so wurde dem Volk vorgegaukelt, richtige Freiheit ist, wenn man sich über die moralischen Gebote der Bibel hinwegsetzt. Und jetzt, ein paar Jahrzehnte später, sehen wir, wie viele Menschen daran kaputt gegangen sind und nicht mehr arbeiten können und depressiv geworden sind wegen diesen Dingen. Ich rede jetzt nicht von Depressionen aus anderen Gründen, aber wegen diesen Dingen richtig zugrunde gegangen sind. Familien sind zerbrochen, Kinder sind orientierungslos geworden. Aber als das Jubiläum war, 2008, es war diese ganze Zeit der 68er, 1968 bis 2008, das war ein Jubiläum. Und da wurde auch viel in den Medien wieder über die 68er-Bewegung berichtet. Aber hat man dann wirklich gesagt, es war alles umsonst. Wir haben unsere Gesellschaft kaputt gemacht. Und jetzt müssten wir umkehren und müssten wirklich daraus etwas lernen. Aber nein, die Linken heute, die fahren weiter, machen es noch schlimmer. Mit dem Sexualunterricht bis in den Kindergarten. Und die wollen die Kinder wirklich kaputt machen. Und jegliche christliche Moral wollen sie ausreißen. Also sie sagen nicht, es ist umsonst. Die fahren weiter. Und das Schlimme ist, dann heißt es weiter am Schluss von Vers 10, du gewannest neue Kraft. Darum bist du nicht erschlafft. Also richtig so, ermüdet. Aber anstatt zu sagen, jetzt ist Schluss, bekommen sie wirklich nochmals einen neuen Anlauf. Das erinnert doch an Jesaja 40 am Schluss, wo es heißt, junge Männer fallen hin, können nicht mehr. Und dann, die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft. Und sie heben ihre Schwingen auf, wie die Adler, sie gehen und ermüden nicht. Ja, so richtig eben das schöne Bild, wie Gott die Seinigen, die durch irgendwelche Gründe sich ausgebrannt und ermüdet und erschlafft fühlen, wie er da wieder einen Neuanfang gibt. Dass man wirklich wieder nochmal ganz neue Kraft bekommt und wieder vorwärts gehen kann. Und jetzt sehen wir das Gleiche mit umgekehrten Vorzeichen. Dass jemand auch in der Sünde so zur Erschlaffung kommt und dann kriegt er neue Kraft. Aber nicht von oben. Und schließlich wird gesagt, dass der Tag kommt, wo Gott eingreifen wird. Und so führen uns die Verse 13 und 14 zur Wiederkunft Christi. Das ist ganz wichtig in der Prophetie, dass man das sieht. Der Prophet setzt immer wieder neu an den Zuständen in seiner eigenen Zeit. Und dann geht die Prophetie aber über die eigene Zeit hinaus, durch die Jahrhunderte und Jahrtausende hindurch und dann mit einem ganz besonderen Fokus auf die Endzeit. Und schließlich die Wiederkunft Christi, wo alles einmal geklärt wird. Nochmals Vers 13, wenn er kommt, wenn du schreist, mögen dich deine Götzenhaufen erretten. Dann ist es zu spät, wenn der Richter kommt. Deine Götzenhaufen erretten. Das ist ein sehr abschätziger Ausdruck über die Götzen. Aber wenn man sich so überlegt, wir waren ja vor kurzem in Thailand. Und wenn man da in die Einkaufszentren geht, ein Shoppingcenter, da gibt es einen kleinen Laden neben dem anderen. Aber was einfach nicht fehlen darf, in jedem Laden, eine Buddha-Statue und davor Opfer. Blumen oder so einen Softdrink mit Röhrchen. Das ist für die Götter. Die werden ernährt auf diese Weise. Und diese Götter, das können Buddha-Statuen sein, das können irgendwelche Männchen sein. Und dann kann man auch sehen, Puppen aus Plastik. Den Frauengesicht ist auch eine Göttin. Aber man denkt, was ist das? Ein Götzenhaufen. Ein bisschen Plastikmaterie. Und das soll helfen. Es ist unglaublich. Und darum ist es dann auch schön, wenn man Menschen begegnet, die erzeugen können, dass sie im Buddhismus zur Bezeugung kamen. Was sollen diese Götter? Die können ja gar nichts tun. Die haben ja Beine und können nicht mal gehen. Haben Augen und sehen gar nichts. Und da vertraut man auf sie. Und jetzt versteht man, warum hier so abschätzig davon gesprochen wird. Wenn du schreist, mögen dich deine Götzenhaufen retten. Also dieses Stück Holz oder dieses Stück Plastik. Aber ein Wind wird sie allesamt entführen, ein Hauch sie hinwegnehmen. Wer aber zu mir seine Zuflucht nimmt, wird das Land ererben und meinen heiligen Berg besitzen. Das sagt Gott im Blick auf das Volk Israel, dass dann eben das Land wirklich unangefochten bekommen wird. Heute wird viel Land in Israel von der ganzen Welt angefochten. Aber hier die Verheißung, er wird das Land erben und meinen heiligen Berg. Das ist der Berg Zion in Ostjerusalem, von dem die ganze Welt sagt, er gehört nicht Israel. Und darum soll man auch die Botschaften der verschiedenen Länder soll man nicht in Jerusalem platzieren, weil man damit irgendwie den Tempelberg als israelisch anerkennen würde. Soll man lieber nach Tel Aviv verpflanzen. Aber Gott sagt, der wird meinen heiligen Berg besitzen. Und dann gehen wir weiter zu Vers 15, wo uns Gott vorgestellt wird, der, obwohl unerreichbar erhaben, sich zu denen herabneigt, die ganz unten sind. Denn so spricht der Hohe und Erhabene, der in Ewigkeit wohnt und dessen Name der Heilige ist. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum. Das ist der himmlische Tempel. Und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist, um zu beleben den Geist der Gebeugten und zu beleben das Herz der Zerschlagenen. Denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein. Denn der Geist würde vor mir verschmachten und die Seele, die ich ja gemacht habe. Also hier wird klar, dass wenn ein Mensch innerlich zerbrochen ist vor Gott, dass er dann Gottes Gegenwart auf eine besondere Weise erleben kann. Und das können viele Gläubigen bezeugen. Wenn man Gläubige fragt, wann hast du den Herrn besonders erlebt? Natürlich sollten wir bezeugen können, dass wir den Herrn jeden Tag erleben. Aber es gibt wirklich Zeiten, wo wir Gottes Nähe ganz besonders erleben. Und da können viele Zeugnis davon geben, dass sie gerade in Zeiten ganz besonderer Not im Leben die Nähe des Herrn auf eine Art und Weise erfahren haben, das ist schwierig, das rüberzubringen, das muss man einfach erlebt haben. Um wirklich in großem Leid eine so innere Ruhe und Gewissheit und Zuversicht bekommt. Das ist genau das, was der Herr hier verheißt. Und dass er dann wieder aufhilft. Und wenn es in Vers 16 heißt, denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein, dann muss man sehen, auf dem ganzen Kapitel, es geht ja ganz speziell um Israel. Und das nehmen die Allversöhner, um ihre Irrlehre zu rechtfertigen und sagen, die Hölle ist nicht ewig. Gott sagt ja, denn ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer da ergrimmt sein. Darum, wenn es heißt in Matthäus 26, 47, diese werden in die ewige Pein gehen, dann sei das eben nicht ewig, sondern die Hölle sei begrenzt. Und da muss man eben erklären, dieser Vers hier bezieht sich auf Israel als Volk hier auf Erden. Ein Volk, das hier auf Erden durch so viele Nöte hindurchgehen musste. Aber Gott sagt, dass er Israel nicht ewig hier auf Erden durch Not hindurchgehen lassen will, sondern der Tag kommt, wo all diese Not aufhören wird. Das ist dann, wenn er kommt, um als König auf dieser Erde zu regieren und das tausendjährige Reich aufzurichten. Aber die Hölle ist wirklich ewig. Und gerade in Matthäus 26, 46 kann man das wunderbar belegen. Wenn Irrlehrer behaupten, ewig bedeute lange Zeit. Ja gut, dann ist es aber ein... Das ist übrigens Matthäus 25, Vers 46. Und diese werden hingehen in die ewige Pein, die Gerechten aber in das ewige Leben. Und dann wird es problematisch. Wenn ewige Pein bedeutet lange Pein, dann werden die anderen, die Gerechten, eingehen in das lange Leben. Es ist das gleiche Wort auf Griechisch, Aionios, im gleichen Vers, im gleichen Satz. Wenn es keine ewige Verdammnis gibt, dann gibt es kein ewiges Leben. Das wäre schrecklich. Das wäre ja schon bald das, was die Animisten glauben, in den eingeborenen Stämmen. Ist das sehr üblich, dass sie glauben, es gibt ein Weiterleben nach dem Tod, die Seelen gehen einfach unruhig umher und man muss ihnen Opfer geben, damit sie eben den Stammesangehörigen nicht Leid antun. Und sie sagen, diese Seelen, die existieren so lange, wie die Erinnerung noch da ist im Stamm. Aber wir wissen, wie lange das geht, bis man gewisse Vorfahren vergessen hat. Das ist nämlich interessant, sogar in unserem Europa, wo man ja aufschreiben kann und wo man den Stammbaum schön von einer Generation zur anderen weitergeben kann. Aber wie wenige von uns wissen noch, wer war das, dieser Großvater vor 5 Generationen? 1847 geboren. Oder Urgroßvater. Ja, und längst vergessen. Und wie erst bei den eingeborenen Stämmen, wo man nichts aufschreibt, weil man Analphabet ist. Und die vergessen die und die sagen, sobald das letzte Stammesmitglied diesen Vorfahren vergessen hat, dann hört die Existenz auf. Da haben die ein relativ langes Leben, nicht wahr? Nach dem Tod, aber es ist nicht ewig. Es ist so trostlos. Und darum, wenn Missionaren zu diesen Stämmen gehen, dann können sie erklären, wie man ewiges Leben bekommt. Und nicht abhängig ist von den Stammesangehörigen, ob die noch eine Erinnerung haben. Ja, und so ist es eben ewiges Leben und ewige Pein. Und dieses Wort hier, Aionios, wird ja auch in 2. Korinther 4 verwendet, wo es heißt, dass wir nicht auf das schauen, was zeitlich ist, sondern auf das, was Aionios ist. Nicht wahr? Wenn wir gar nicht wüssten, was Aionios heißt, dann könnten wir es aus dem Zusammenhang dort herausfinden. Das ist 2. Korinther 4, Vers 18. Also Aionios ist das Gegenteil von zeitlich. Ein langes, langes, langes Leben, viele, viele Zeitalter lang. Das ist zeitlich. Und wenn es unendlich ist, ohne Ende, dann ist es das Gegenteil von zeitlich. Eben Aionios heißt ewig. Also das war ein kleiner Exkurs zu Jesaja 57, 16. Jetzt gehen wir weiter, Vers 17. Während Vers 16 eben sagt, die Gerichtszeit über Israel ist zeitlich beschränkt, dann sagt uns Vers 17, dass aber der gerechte Gott nichtsdestotrotz Israel wegen seiner Sünde bestrafen musste. Wegen der Missetat seiner Habsucht ergrimmte ich und schlug es, indem ich mich verbarg und ergrimmt war. Und es wandelte abtrünnig auf dem Wege seines Herzens. Gott musste als Zucht über sein irdisches Volk so handeln. Und es wird hier gesagt, Gott hat sein Gesicht verborgen. Das ist ein ganz interessanter Ausdruck, der ja immer wieder in der Bibel vorkommt. Gott, der sein Angesicht verbirgt. Und das hat in der Philosophie des 20. Jahrhunderts eine wichtige Rolle gespielt. Ich war nach der Judenvernichtung im Zweiten Weltkrieg, da waren ja viele deutsch-jüdische Gelehrten, die konnten vor Hitler fliehen in die USA. Und einer davon war Martin Buber, dieser Religionsphilosoph, der ja auch das Alte Testament zusammen mit Rosenzweig auf Deutsch herausgegeben hat in einer Übersetzung, die so vom Klang her das Hebräische wiedergeben sollte. Zum Beispiel hat er übersetzt, im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Und dann Vers 2, und die Erde war wüst und leer. Das hat er übersetzt, die Erde war Irrsal und Wirrsal. Um eben den Klang hinüberzubringen im Hebräischen, Veharetz heita tohu wa wohu. Wüstheit und Leere, aber tohu wa wohu, Irrsal und Wirrsal. Hat er sogar im Deutschen neue Wörter kreiert, um ein bisschen diesen Klang rüberzubringen. Und eben dieser Martin Buber ist dann in die USA gegangen und hat dann dort kurz nach dem Zweiten Weltkrieg Vorträge gehalten. Die hat er in einem kleinen Büchlein dann herausgegeben. Und da ging es um Gottes Finsternis. Das ist auch wieder ein Ausdruck, den hat er selber erfunden. Das gibt es ja nicht im Deutschen, das Wort Gottesfinsternis. Aber er hat das kreiert aus dem Wort Sonnenfinsternis. Wenn eine Sonnenfinsternis geschieht, dann ist die Sonne immer noch da, aber sie ist eben bedeckt, verfinstert, verborgen, in einer ganz besonderen Weise verborgen. Und so wollte er sagen, Gott ist da. Auch nach Auschwitz gibt es keinen Grund, Atheist zu sein. Gott ist da. Aber es gibt Zeiten, in denen Gott verborgen ist. Und so ist das 20. Jahrhundert, sei eine Zeit der Gottesverborgenheit. Und es gibt viele Leute in unserer Kultur, die sagen, wo ist Gott? Ich erlebe Gott nicht. Ja, aber das ist überhaupt kein Argument für den Atheismus. Es ist einfach die Tatsache, dass diese Zeit eine Zeit der besonderen Gottesfinsternis ist. Und hier wird das genau so gesagt, indem ich mich verbarg, wo Gott, besonders der verborgene Gott war, aber er ist da. Und alle, die ihn suchen, erfahren auch im 20. und 21. Jahrhundert, dass man ihn wirklich erleben kann. Und gerade in ganz schwierigen Zeiten, wenn wir nochmals an Vers 15 zurückdenken. Ich wohne in der Höhe und im Heiligtum, also im Jenseits, und bei dem, der zerschlagenen und gebeugten Geistes ist. Darum ist das Zeugnis von Menschen, die Schweres erlebt haben und bezeugen können, wie der Herr sie hindurchgeführt hat, das ist so ein wichtiges Zeugnis in der heutigen Zeit. Vers 18 erklärt, aber trotz dieser Zucht wird es eine Zeit der Wiederherstellung geben für Israel. Seine Wege habe ich gesehen und werde es heilen. Und ich werde es leiten und Tröstungen erstatten ihm und seinen Trauernden. Die Frucht der Lippen schaffen, spricht der Herr, Friede, Friede den Fernen und den Nahen und ich will es heilen. Es wird zu einer völligen Wiederherstellung Israels kommen in der Zukunft im tausendjährigen Reich. Aber dann wird nicht nur Israel diese Wiederherstellung und diesen Segen erfahren, sie sind die Nahen. Israel war ja das Volk, das Gott in seiner Mitte haben konnte. Schon in der Stiftshütte war die Schechina da und hat die Gegenwart Gottes angezeigt, inmitten Israels. Das hatten die Ammoniter nicht. Und die Edomiter und die Philister und die Völker bis ans Ende der Erde. Nur Israel. Drum, sie waren die Nahen und die anderen Völker werden hier genannt die Fernen. Aber für beide gilt Friede, Friede den Fernen und den Nahen und ich will es heilen. Und im Epheserbrief wird gezeigt, das, was hier vorausgesagt wird für das tausendjährige Reich, ist aber für die Gemeinde schon jetzt eine Realität. Denn die Gemeinde besteht ja aus den nahen, den bekehrten Juden und den fernen, den unendlich viel zahlreicheren Heiden aus allen möglichen Völkern. Und so lesen wir in Epheser 2, Vers 17, und er, Christus, kam und verkündigte Frieden euch, den Fernen, die Epheser waren hauptsächlich Heiden, und Frieden den Nahen, das sind die bekehrten Juden. Denn durch ihn, durch Christus, haben wir beide, Juden und Nichtjuden, den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Aber merken wir, es ist eine direkte Anspielung auf Jesaja 57. Und dann kommen wir zum Refrain, Vers 20. Das ist der Refrain, der diesen Teil in Jesaja abschließt. Aber die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Denn es kann nicht ruhig sein und seine Wasser wühlen Schlamm und Kot auf. Kein Friede dem Gesetzlosen, spricht mein Gott. Und damit ist jetzt dieser Teil abgeschlossen. Ich habe hier nochmals auf dem Blatt ganz klein, wer es nicht lesen kann, muss eine Lupe nehmen, die Struktur von Jesaja aufgeführt. Nicht wahr? Das ist schon lange her, seit wir an einem Bibelstudientag mit Jesaja 1 begonnen haben. Aber da haben wir damals gesehen, es gibt zwei Hauptteile in Jesaja. Erstens die Prophetie des Gerichts, Kapitel 1 bis 39. Und zweitens die Prophetie des Trostes, 40 bis 66. Und wir haben gesehen, der erste Teil zerfällt in vier große Abschnitte. Und der zweite Teil zerfällt in drei große Abschnitte, nämlich Trost durch Gottes Größe, 40 bis 48. Und dann kam der Refrain, der diesen Teil abschließt, und das ist 48, Vers 22, wo wir gelesen haben, kein Friede den Gesetzlosen, spricht der Herr. Und dann kam eben ein neuer Teil von Kapitel 49 bis Schluss von 57. Und da kommt der Refrain, kein Friede den Gesetzlosen, spricht mein Gott. Das ist immer wieder so in der Bibel, dass es solche Markierer gibt, womit der Heilige Geist selber uns zeigt, wie man ein Bibelbuch einteilen muss. Das ist sehr hilfreich, wenn man ein Bibelbuch einteilt, ebenso wie Gott das Buch einteilt, man versteht dann die einzelnen Abschnitte besser. Und jetzt wird dadurch klar, dieser Refrain, der wieder zeigt, wer sich von Gott und seinem Wort abwendet, das ist der Gesetzlose, der wird keinen Frieden haben. Aber den anderen, die zu ihm kommen, die bekommen Frieden. Darum haben wir vorhin gelesen, Friede, Friede den Fernen und den Nahen. Und ich will es heilen. Aber es geht nicht automatisch. Ich habe das vielleicht auch schon mal erzählt. Ich habe einen Vortrag gegeben an einer Fachhochschule im Wallis. Und dann kam ein Student zu mir und hat er gesagt, ja, dann muss man sich also bekehren. Da habe ich gesagt, ja, natürlich. Ich habe gedacht, das kommt irgendwann mal so über mich. Aber da kann man ewig warten. Das kommt nie. Eine Bekehrung geschieht nicht so, dass es plötzlich einmal eines Tages über einen kommt. Und ich habe dann erklärt, in Johannes 3, Vers 16 steht, also hat Gott die Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Wir müssen Gott suchen. So steht es auch in Amos 5. Suchet den Herrn. Also der Mensch hat eine Verantwortung, Gott zu suchen. Natürlich, Der Mensch sucht ja Gott von sich aus nicht, sagt Römer 3, Vers 10. Da ist keiner, der Gott suche. Der Mensch würde Gott nie suchen. Wenn ein Mensch Gott sucht, dann ist es, weil Gott ihn zieht. Wie das in Römer 2, Vers 4 steht. Aber dort wird auch erklärt, es kann sein, dass Gott zieht und zieht und ein Mensch störrisch bleibt bis zum Schluss und dann geht er verloren. Aber es ist unsere Verantwortung zu kommen. Das kommt nicht einfach über einen, weil man auserwählt wäre. Sondern man muss sich bekehren. Und natürlich ist das Gottes Werk. Aber dieses Werk tut Gott an jedem Menschen. Und die, die nicht wollen, die werden dann verloren gehen. Und dann wird aber der Herr einmal sagen können, wie zu Jerusalem. Und du, ihr habt nicht gewollt. Matthäus 23 am Schluss. Die Verantwortung ist da, ihr habt nicht gewollt. Und darum wird hier erklärt, Friede, Friede den Fernen und den Nahen und ich will es heilen. Aber die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Und dann kein Friede den Gesetzlosen, spricht mein Gott. Und diese Unruhe des Gesetzlosen sieht man auch daran, was er für Musik hört. Wenn man sich mal vorstellt, welche Rolle die Musik heute spielt, früher war das nicht möglich. Ich glaube, da konnten nur Fürsten konnten sich ein Privatorchester leisten. Und lange gab es ja noch keine Spieldosen. Und auch die waren ja teuer. Und die Schallplatten, die kamen ja auch erst viel später. Aber wenn wir sehen, wie die Menschen, wie viel Musik sie hören. Also es gibt Leute, die schlafen ein mit Musik. Es war ungesund, aber die machen das trotzdem. Und dann essen sie mit Musik. Und dann arbeiten sie mit Musik. Und dann machen sie Freizeit mit Musik. Aber man muss mal schauen, wie viel Unruhe diese Art von Musik, die sie hören, von wie viel Unruhe sie geprägt ist. Dann ist es wirklich wie hier, die Gesetzlosen sind wie das aufgewühlte Meer. Das wird nie ruhig, Tag und Nacht gehen die Fluten, die Wellen gegen den Strand und wieder zurück und werden nie ruhig. Ja, dann gehen wir weiter zu Kapitel 58. Jetzt kommt also dieser letzte Teil von Jesaja. Der siebte Teil. Trost durch Gottes Herrlichkeit. 58 bis 66. Und wir müssen darauf achten, wie oft jetzt in diesen Kapiteln von der Herrlichkeit Gottes gesprochen wird. In Vers 1 wird Jesaja aufgerufen, Israel seine Sünde vorzuhalten. Es gibt Anweisungen für Prediger heute, dass man darauf achten soll, möglichst das Positive zu verkündigen. Die Verkündigung soll von dem Positiven geprägt sein. Und jetzt sehen wir, was Gott zu Jesaja sagt. An dieser Stelle, er wird noch viel Schönes sagen, aber an dieser Stelle sagt Gott, rufe aus voller Kehle, halte nicht zurück. Also es könnte sein, dass er zurückhaltend wäre, das zu verkündigen. Halte nicht zurück, erhebe deine Stimme, gleich eine Posaune und tue meinem Volke seine Übertretung kund. Und dem Haus Jakobs seine Sünden. Ich war in 1. Korinther 14, werden die geistlichen Gaben im Dienst für den Herrn mit Musikinstrumenten verglichen. Und da wird zum Beispiel der Vergleich gerade mit der Posaune gemacht. Und es wird erklärt, wenn die Posaune nicht einen klaren Ton gibt, ein klares Signal, dann rüstet sich niemand zum Kampf. Und so kann man eben auch undeutlich predigen, sodass man eben nicht weiß, woran man wirklich ist. Und hier wird erklärt, man muss ganz klar sagen, man muss ganz klar über die Sünde sprechen. Das kann man nicht einfach übergehen. Vers 2, da wird erklärt, dass die Israeliten, die abgefallenen Israeliten, zwar geistliche Fragen stellen, Und sie drücken den Wunsch aus. Sie möchten eigentlich, dass Gott einmal eingreift und Ordnung schafft. Und das wünschen sie, obwohl sie selber fern von Gott sind. Das ist auch sehr aktuell, wenn man denkt, wie viele Menschen in unserer Gesellschaft sagen, ja, wenn es Gott gibt, warum lässt er denn da all das zu? Warum hat er nicht schon längst eingegriffen? Das kann doch kein guter Gott sein, der die Welt so lässt, wie sie heute ist. Und da muss man eben erklären, es ist nur eine Frage der Zeit. 2. Petrus 3 sagt, dass der Herr nicht verzieht, als Richter zu kommen. Aber er ist langmütig, weil man muss an diesen Menschen sagen, wenn Gott jetzt kommen würde, um Ordnung zu schaffen, dann werden nicht nur die Kinderschänder dran kommen, sondern auch so anständige Leute wie der die Frage gestellt hat. Weil nach der Bibel sind wir alle schuldig vor Gott und haben seine Gebote gebrochen. Also Vers 2. Und doch fragen sie nach mir, Tag für Tag, und begehren meine Wege zu kennen. Gleich einer Nation, welche Gerechtigkeit übt und das Recht ihres Gottes nicht verlassen hat. Also sie haben schon religiöse Fragen. Wie solche, die echt gläubig sind, fordern sie von mir Gerichte der Gerechtigkeit, begehren das Herannahen Gottes. Aber das ist eben gefährlich, wenn man nicht mit Gott versöhnt ist und wünscht, dass Gott jetzt endlich eingreift. Das wäre eine Katastrophe. Und nun Vers 3, zitiert die Gottlosen, die sagen, warum haben wir gefastet und du hast es nicht gesehen? Unsere Seelen kasteit und du hast es nicht gemerkt. Also das sind zwar eben äußerlich religiöse Leute und sie denken, das gilt etwas vor Gott. Es ist so wie in 2. Timotheus 3, 1 bis 5 werden die Menschen der Endzeit beschrieben, wie sie gottlos leben. Es beginnt mit Selbstliebe, eigenliebig, ein Megatrend in unserer Zeit, Selbstverliebtheit. Und dann geht es so weiter, da heißt es sogar, die das Vergnügen mehr lieben als Gott. Also das Wichtigste ist Freitagabend. Und dann noch ein bisschen weiter, bis dann dieser schwierige Montagmorgen wieder kommt. Aber eben, das Vergnügen lieben mehr als Gott. Und dann heißt es, die eine Form der Religiosität haben, der Gottseligkeit haben, deren Kraft aber verleugnen. Und das sind solche. Warum haben wir gefastet, aber Gott hat das nicht angerechnet? Und jetzt sagt Gott als Antwort, siehe, am Tag eures Fastens geht ihr euren Geschäften nach und dränget alle eure Arbeiter. Also das heißt, fordert streng alle eure Arbeiten. Siehe, zu Hader und Zank fastet ihr. Und um zu schlagen mit boshafter Faust. Heutzutage fastet ihr nicht, um eure Stimme hören zu lassen in der Höhe. Ist dergleichen ein Fasten, an dem ich gefallen habe, ein Tag, an welchem der Mensch seine Seele kasteit, seinen Kopf zu beugen wie ein Schilf und Sacktuch und Asche unter sich zu betten? Nennst du das ein Fasten und einen dem Herrn wohlgefälligen Tag? Ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe? Fasten bedeutet ja einen Verzicht auf etwas, das an sich gut ist. Ja? Um ein anderes Ziel besser zu erreichen, eben die Gemeinschaft mit Gott, mehr Zeit dafür zu haben. Jetzt wird aber in Vers 6 erklärt, ist nicht dieses ein Fasten, an dem ich gefallen habe, dass man löse die Schlingen der Bosheit, dass man losmache die Knoten des Joches und gewalttätig Behandelte als Freie entlasse und dass ihr jedes Joch zersprengt. Besteht es nicht darin, dein Brot dem Hungrigen zu brechen und dass du verfolgte Elende ins Haus führst? Wenn du einen Nackten siehst, dass du ihn bedeckst und deinem Fleische dich nicht entziehst. Das ist genau das, was wir im Neuen Testament finden. Ich habe hier auf dem Skript verwiesen auf Jakobus 2, Vers 14 bis 16, wo der Widerspruch gezeigt wird. Man kann nicht sagen, ich glaube, und wenn dann Leute nichts haben, dann sagt man, ja, geht hin in Frieden, sättigt euch und wärmt euch. Und man gibt nichts. Da, wo man sieht, da müsste man jetzt geben. Ich glaube, man kann auch an falschen Orten geben. Aber man wird gezeigt, das ist ein falscher Glaube, ist ein toter Glaube. Und eben hier wird erklärt, echtes Fasten ist, wenn wir uns um Gerechtigkeit bemühen, sodass wir auf unseren Egoismus verzichten zugunsten von anderen. Und der Segen dafür wird dann erklärt in Vers 8, dieses Strukturwort ist ganz wichtig, dann als Folge davon. Dann wird dein Licht hervorbrechen, wie die Morgenröte. Und deine Heilung wird eilends sprossen. Und deine Gerechtigkeit wird vor dir herziehen. Die Herrlichkeit des Herrn wird deine Nachhut sein. Das merken wir jetzt, wir haben schon über die Herrlichkeit Gottes gesprochen. Aber das zieht sich jetzt durch diesen Teil hindurch. Also dann wird man auch erleben, wie der Herr sich zu uns bekennt, Licht in unser Leben hineinbringt und wie man die Herrlichkeit des Herrn in unserem Leben sehen kann. Dann wirst du rufen und der Herr wird antworten. Du wirst um Hilfe schreien und er wird sagen, hier bin ich. Wenn du das Joch, das Finger ausstrecken und unheilvolle Reden aus deiner Mitte hinwegtust, merken wir, so aktuell, und deine Speise dem Hungrigen darreichst und die niedergedrückte Seele sättigst, so wie dein Strukturwort, so wird dein Licht aufgehen in der Finsternis und dein Dunkel wird sein wie der Mittag. Und beständig wird der Herr dich leiten und er wird deine Seele sättigen in Zeiten der Dürre und deine Gebeine rüstig machen. Und du wirst sein wie ein bewässerter Garten und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Und die aus dir kommen, werden die uralten Trümmer aufbauen, die Grundmauern vergangener Geschlechter wirst du aufrichten und du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Ich glaube, wir müssen wieder klar sehen, diese Prophetie bezieht sich ganz direkt auf Israel. Aber wir haben gleich gesehen, wie praktisch das sich übertragen lässt auf uns. Und darum ist es immer wichtig beim Bibellesen, wir müssen zuerst schauen, was ist der erste Sinn des Textes? Und dann müssen wir uns fragen, und was bedeutet das jetzt für uns? Denn Römer 15 sagt, dass alles, was zuvor geschrieben worden ist, das ganze Alte Testament, ist zu unserer Belehrung geschrieben worden. Aber wir müssen es richtig anwenden. Und im Licht des Neuen Testaments sehen wir, wie wir diese Verse so ganz praktisch auf unser Leben übertragen können. Aber wenn es dann plötzlich heißt, und die aus dir kommen, werden die uralten Trümmer aufbauen, dann ist das ganz klar eine Verheißung für Israel, dass einmal die Juden wieder heimkehren werden in ihr Land und die Trümmer aus alttestamentlicher Zeit werden dann wieder aufgebaut werden. Und in dem Zusammenhang noch ein Tipp fürs Bibellesen. Ich habe ja schon vielmal gesagt, dass ich beim Bibellesen alle Namen Gottes mit einer speziellen Farbe anstreiche. Und dadurch findet man Hunderte von Namen Gottes. Jeder Name drückt etwas von Gottes Wesen aus. Wenn man dann durch die Bibel hindurchblättert, sieht man sofort diese Namen Gottes. Und das ist ein so gewaltiger Reichtum, weil man dann schnell griffbereit hat, Aussagen, wer Gott ist, wie Gott ist. Ich war heute, wird ja viel gesprochen von einem Gottesbild und so weiter. Wir sollen uns ja kein Bild machen von Gott. Aber Gott teilt sich uns in seinem Wort mit und er sagt uns, wer er ist. Und dadurch erfahren wir richtig, wer Gott ist. Aber es lohnt sich auch, das Gleiche zu tun für die Erlösten. Mit einer anderen Farbe streiche ich in der Bibel die Namen an für die Erlösten. Und da findet man auch Hunderte davon. Die beschreiben, wer sind diese Menschen, die an Jesus Christus geglaubt haben. Und hier haben wir gleich ein paar schöne Namen. Ein bewässerter Garten. Ja, es kann sein, dass wir anderen vorkommen wie ein vertrocknetes Feld. Ja. Aber hier diese Verheißung, und du wirst sein wie ein bewässerter Garten, der so richtig erfrischt, andere erfrischt, und wie ein Wasserquell, dessen Gewässer nicht trügen. Also eine Erfrischung, die wirklich echt ist und nicht plötzlich hört das wieder auf zu fließen. Und am Schluss von Vers 12, du wirst genannt werden Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Es gibt Leute, die brechen ab in ihrer Gemeinde. Und es gibt Leute, da merkt man, die können vermitteln. Und die können da, wo Risse entstanden sind, können sie helfen, dass diese Risse wieder aufgefüllt werden. Und das sind doch wunderbare Namen für Gläubige. Vermaurer der Lücken, Wiederhersteller bewohnbarer Straßen. Damit wird auch die Kommunikation, eben durch die Bewegung auf der Straße, wird wieder der Umgang, die Gemeinschaft wird dadurch gefördert. Das sind solche, die Wiederhersteller bewohnbarer Straßen sind. So kommen wir zu Vers 13, wo wir sehen, wenn Israel sich in der Zukunft wieder voll an den Sabbat halten wird, wird auch Gottes Segen kommen. Auch da müssen wir wieder aufpassen, Israel darf man nicht mit der Gemeinde verwechseln. Das wäre fatal, weil man dann zu falschen Schlüssen kommt. Ich lese Vers 13, wenn du deinen Fuß vom Sabbat zurückhältst, dass du dein Geschäft nicht tust an meinem heiligen Tag und den Sabbat ein Ergötzen und den heiligen Tag des Herrn ehrwürdig nennst. Und wenn du ihn ehrst, sodass du nicht deine Wege verfolgst, dein Geschäft treibst und eitle Worte redest, dann wirst du dich an dem Herrn ergötzen. Und ich werde dich einherfahren lassen auf den Höhen der Erde und werde dich speisen mit dem Erbteil Jakobs, deines Vaters, denn der Mund des Herrn hat geredet. Hier macht Gott klar, eben wenn Israel wieder zurückkehrt zu dem, dass sie wirklich den Sabbat einhalten, so in dem Sinn, wie Gott das gedacht hatte für das irdische Volk, dann wird Segen über dieses Volk kommen. Aber eben, das darf man nicht auf die Gemeinde übertragen, weil die Gemeinde kein Sabbatgebot hat, wie sogar ausdrücklich aus Kolosser 2, Vers 16 hervorgeht. Und das ist nicht so, dass wir den Sabbat einfach verschoben hätten, einen Tag später. Sondern die Bibel spricht über den Tag des Herrn. In Offenbarung 1, Vers 10. Dieser Ausdruck kommt nur dort vor im Neuen Testament. Hekyriake Hemera heißt wörtlich der dem Herrn gehörende Tag. Natürlich kommt der Tag des Herrn noch mehr vor. Apostelgeschichte 2, 1. Thessalonicher 5, 2. Petrus 3 und so weiter. Aber das ist ein anderer Ausdruck. Das ist nicht der dem Herrn gehörende Tag, sondern wörtlich der Tag des Herrn. Im Alten Testament schon, man lese Zephania 1, ist das der Zeitpunkt der Gerichte über diese Welt, wenn Jesus Christus als Richter der Welt wiederkommen wird. Aber wenn Johannes sagt in Offenbarung 1, Vers 10, ich war am Tag des Herrn im Geist, dann war das ein bestimmter Wochentag, der ganz besonders dem Herrn gehört. Und es ist ja so, der Apostel Paulus sagt in 1. Korinther 16, dass die Gemeinde nicht einfach dann Geld sammeln soll, wenn ein Missionar wie Paulus vorbeikommt. Das sind so emotionale Momente, wo man plötzlich einfach gibt aus dem Moment heraus. Aber er sagt, an jedem ersten Wochentag lege ein jeder bei sich zurück. Und zwar eben regelmäßig am ersten Tag der Woche soll gesammelt werden und nicht dann, wenn Paulus plötzlich vorbeikommt als Missionar. Also ganz nüchtern, mit klarer Planung, wie man mit den Finanzen umgeht, gottgemäß. So soll man aber an jedem ersten Tag der Woche sammeln. Warum am ersten Tag der Woche? Das wäre ja das würde dem Sonntag entsprechen, nicht wahr? Der siebte Tag, das ist der Schabbat. Und dann, im Hebräischen sagt man nicht Sonntag, man will ja nichts vom Sonnengott wissen, sondern sagt man Yom Rishon, Tag Erster. Und darum, die Sonntagsschule ist ein schwieriger Ausdruck auf Hebräisch. Weil Schule heißt ja Beit Sefer, Haus des Buches. Und dann Sonntag, erster Tag, also dieses Beit Sefer Yom HaRishon. Das ist die Sonntagsschule auf Hebräisch. Ja, also Yom HaRishon, das ist der erste Tag. Yom HaSheni, das ist ein Montag und so weiter. Das geht so weiter bis Freitag, das heißt Yom Shishi, sechster Tag, und dann Yom Shabbat. Und dann beginnen wir mit Yom Rishon. Übrigens, die Bibel beginnt mit Yom Rishon, dem Sonntag. Der erste Tag in der Schöpfung, das entspricht dem Sonntag. Da hat Gott die Welt erschaffen. Also wenn jemand sagt, der Sonntag, das ist sowieso, das hat mit der Bibel nichts zu tun. Die Bibel beginnt mit dem Sonntag. Am Sonntag hat Gott die Welt erschaffen. Im Anfang schuf Gott den Himmel und die Erde. Da beginnt der erste Tag. Und dann kommt das Licht in die Finsternis. Das ist alles der erste Tag. Ja, und dann der siebte Tag, da hat Gott aufgehört zu schaffen. Das ist ein Yom Shabbat. Also die Bibel beginnt schon mal mit diesem Tag. Und jetzt haben wir gesehen, und Paulus sagt, am ersten Tag der Woche soll man in der Gemeinde, soll die Gemeinde Sammlungen durchführen. Warum dann? Ja, und wann ist Jesus Christus auferstanden? Am ersten Tag der Woche, nach dem Schabbat, erklären die Evangelien. Also am ersten Tag der Woche, da ist er auferstanden. Und darum lesen wir dann in Johannes 20, wie die Jünger an diesem ersten Tag der Woche hinter verschlossenen Türen zusammenkommen, voll Angst. Und plötzlich ist der Herr in ihrer Mitte, zeigt ihnen Hände und Seite, und sie freuten sich, als sie den Herrn sahen. Sie sind versammelt und der Herr in ihrer Mitte. Und dann liest man weiter im Johannes 20, 8 Tage später, da sind sie wieder zusammen hinter verschlossenen Türen. Und da war Thomas dann auch mit dabei. Das war also wieder Yom Rishon. Und da erscheint der Herr wieder in der Mitte der Gläubigen. Natürlich, die Gemeinde gab es damals noch nicht. Die entstand ja erst an Pfingsten. Und der Herr hat ja von der Zukunft gesprochen in Matthäus 16. Auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Die gab es damals noch nicht vor dem Kreuz. Und in Matthäus 18 hat er auch im Blick auf die Zukunft gesprochen, Vers 20. Denn da, wo 2 oder 3 zu meinem Namen hin versammelt sind, da bin ich in ihrer Mitte.